Kultur.
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 Dies ist der Kulturstammtisch. Ich bin Ihr Gastgeber, Eric Facon. Hallo. Von Zeit zu Zeit wollen wir hier ein älteres Werk neu anschauen, neu anhören, neu entdecken vielleicht auch. Ein Werk, das uns früher vielleicht gefiel oder sonst wie Eindruck gemacht hat. Und dieses Mal fiel die Wahl auf einen Klassiker des britischen komödiantischen Kinos, The Meaning of Life von der britischen Truppe Monty Python, der letzte Film des Sextetts vor der Auflösung desselbigen. Wir sind im Jahr 1983 und die Komikertruppe nimmt sich dieses Mal nicht weniger vor als den Sinn des Lebens in 7 Episoden. Zu Gast heute im Kulturstammtisch sind Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, und Andreas Mautz, Germanist und Theologe. Nun muss man sagen, wir gehen ein bisschen von einer verschärften Testsituation aus, weil wir uns gerade gemeinsam diesen Film wieder angeschaut haben, nach vielleicht unterschiedlich langer Zeit. Das werden wir gerade herausfinden. Bevor wir über das gemeinsame Erleben sprechen, zuerst mal dies Jahr. Patricia, wann hast denn du den Film das erste Mal gesehen? Hast du da Erinnerungen dran?
Ich kann es nicht genau beziffern, aber ich war wahrscheinlich noch nicht 20, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und das natürlich saukomisch fand.
Mhm. Andreas?
Ja, ich muss den Film 1990, 91 oder sowas gesehen haben, mehrfach. Aber jetzt in den letzten Jahrzehnten eben nicht mehr.
Und jetzt, wenn ihr ihn wieder seht, also jetzt nehme ich jetzt mal an, also Andreas, du hast es gesagt sogar, du hast ihn schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt das Wiedersehen, wie war jetzt das?
Ich hatte ihn noch erstaunlich präsent. Ganz vieles war sehr vertraut, weil eben viele, wie bei anderen Monty Python-Produktionen auch, das hat sich ja so richtig ins kulturelle Gedächtnis reingedrängt. Das sind stehende Wendungen, und in unserer Clique war Monty Python sowas wie eine Flucht aus diesen Dingen, die wir auch nicht so mochten, da wo wir gerade wohnten. Und deshalb haben wir das sehr intensiv dann gesehen und eben hatten auch so diesen Monty Python-Ton dann immer so mitlaufen sozusagen. Wir mussten, nur jemand musste was anspielen, und den anderen war immer klar, was gemeint war. In diesem Sinne ist es tatsächlich so eine biografische Geschichte, die sich damit verbindet.
Mir ist einfach erst jetzt wieder so ein bisschen aufgegangen, dass das schon so einen Bogen gibt. Für mich ist das sehr so fragmentarisch, weil es auch so in dieser Art von aneinandergereihter Sketche daherkommt. Und für mich hat sich das natürlich auch mit dem Flying Circus gemischt. Und ich habe nicht, oder erst jetzt ist mir wieder aufgefallen, dass das eigentlich schon so diesen Bogen gibt. Und vorher waren es halt einfach Episoden, die sich auch bei mir eingebrannt haben.
Also machen wir mal eine kurze Zusammenfassung. Der Sinn des Lebens ist eine Satire. Es gibt wie 7 Stufen, wo wir uns quasi durch das Leben durchbewegen, zwischen komisch, skurril, verschiedene Lebensabschnitte. Überall geht es ein bisschen direkt oder auch indirekt um den Sinn des Lebens. Und eigentlich scheitern alle Versuche der Erklärung hier. Eine befriedigende Antwort, die kriegen wir auf jeden Fall nicht und sind lauter Sketches. Ja, welche Szenen sind denn jetzt nun geblieben? Also wir haben gesagt, 7 Stufen des Lebens gibt's. Das geht zum Beispiel vom Fischaquarium, wo sich die Fische am Anfang mal fragen, ja, um was geht's denn hier eigentlich im Leben? Einer von uns wird aufgegessen. Also vom Wunder des Lebens ganz am Anfang bis zum Schluss, bis zum Tod und 5 Stufen dazwischen. Welche Szenen sind denn besonders geblieben?
Also ich würde gerade sagen, das Aquarium ist sicher eine meiner Lieblingsmetaphern. Wenn ich mir tatsächlich versuche, Gedanken zum Sinn des Lebens zu machen, weil diese Fische, die sind ja da gefangen in ihrem Aquarium. Man merkt dann, die sind in ihrer Bubble im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kamera schwenkt dann irgendwann, man merkt, dass das Aquarium steht in einem Restaurant, und eben zu Beginn des Films stellen sie fest, dass ihr ehemaliger Kollege Howard, hieß er, glaube ich, genau, jetzt gerade einem Gast serviert wird. Und das ist ja auch der Anfang, dass sie sich fragen, ja, war es das denn? Und wozu vielleicht noch?
Ja, der Film steigt ja tatsächlich mit einer sehr seriösen Note ein, sozusagen. Also es geht, das, was diese große Frage...
Das ist eine philosophische und religiöse Frage.
Also. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich bin nicht so sicher, ob wir keine Antwort bekommen. Es gibt sozusagen eher vielleicht ein ganzes Bündel an Antworten. Aber der Auslöser, so wie es präsentiert wird, der Auslöser dieser großen Frage ist tatsächlich die Erfahrung des Todes eines Artgenossen, der eben jetzt nicht nur irgendein Fisch ist, sondern eben Howard, ein Freund, und dieses Wiedererkennen in diesem Kollegen, der gerade serviert wird.
Ja, und man kann das weiterspinnen. Also das, sie stellen auch, also man kann sagen, die sitzen da in ihrer Bubble und nehmen diese Welt auch nur aus genau dieser Warte wahr. Also es ist auch im übergeordneten Sinn eigentlich sehr eine clevere Geschichte. Die Glasscheibe ist vielleicht noch ein bisschen schmutzig und trübt die Sicht auf diese Welt da draußen, die man eben nicht, die Fische eben nicht als Ganzes wahrnehmen können. Und das ist schon auch ein schönes Sinnbild für unsere Bubbles, finde ich. Und dass man sich in dem Moment eben fragt, was passiert denn eigentlich dazwischen? Also bevor man aufgegessen wird im Fall des Fischs.
Das erste Kapitel sozusagen, The Miracle of Birth, Da wird es ja ganz stark konterkariert, nicht? Also man denkt so, für Eltern, die Geburt eines Kindes, großartig, ein Wunder und so weiter. Und in diesem Fall wird es dann radikal gegen den Strich gebürstet, weil eigentlich die eigentliche Geburt eines Menschen wird völlig zur Nebensache einer Medizin, eines Medizinapparats, der ganz auf Gag oder auf Präsentation der Medizintechnik gebürstet ist, und der Besuch des Superintendenten des Spitals ist eigentlich das zentrale Ereignis, und die Geburt geschieht so nebenbei, und dieser neue Erdenbürger wird sehr grob so kurz präsentiert und der Mutter gezeigt, und die Mutter wird dann liegen gelassen und darauf verwiesen, dass sie dann schon auch noch denkt, die VHS-Kassette der Geburt erwerben könnte und so weiter. Also es wird sehr stark eingestiegen dann an dem Punkt.
Was mir dabei auffällt, ist, es werden so viele Punkte angesprochen, auch bei dieser Geschichte mit der Geburt. Wir sind zuerst bei den Katholiken, da kommen Kinder auf die Welt, der Storch bringt sie noch vorbei, die werden dann abgeworfen und landen via Kamin zwischen den Beinen der Mutter, während auf der anderen Straßenseite die Protestanten sich darüber unterhalten, dass sie natürlich in aller Freiheit alles machen dürfen, was die Katholiken nicht dürfen, nämlich zum Beispiel Geburtenverhütung einsetzen, was ja die katholische Kirche verboten hat. Und von dort geht's bis zur Kritik am britischen Gesundheitssystem, wo irgendwie der Geldgeber muss befriedigt werden, aber eigentlich die Patientinnen nicht. Also da wird schon ein dichtes Geflecht angerichtet von verschiedenen Gags.
Ja, und ich denke eben, das waren auch so die Szenen, die ich im Sinn hatte, als ich meinte, ja, vielleicht es werden uns doch viele Angebote gemacht, also mögliche Kandidaten, wo dieser Sinn des Lebens dann zu finden wäre, sind schon die Religion und dann eben perfiderweise auf dem Feld der Religion die Sexualität. Mhm. Und das wird dann, und da wird natürlich dann die konfessionelle Situation sehr in sehr witziger Weise dann eben bespielt. Und eins der Mittel, das dieser Film, finde ich, grandios beherrscht, sind ja die Lieder, die immer wieder eingestreut sind. Bei dieser einen Szene, wo man dann eben bei den Katholiken in der dritten Welt von Yorkshire, kommt dann ja eben diese Hymne mit Every Sperm is Sacred, und der Vater, der dann eben seine vielen, vielen Kinder dann für medizinische Experimente schließlich verkaufen muss, weil er so viele Kinder gar nicht ernähren kann.
Und die Protestanten, die sich eigentlich als was Besseres fühlen, weil sie das ja im Griff haben, und dann stellt sich raus, sie belachen eigentlich die Katholiken, die so viele Kinder haben müssen, weil es bei jedem Geschlechtsverkehr eben dann ein Kind gibt, und die Frau, die dann aber sozusagen vom Mann aufgeklärt wird, dass sie so viele Kinder, so oft Sex haben könnten, wie sie wollten, und sie weist aber dann darauf hin, ja, aber wir haben auch so viele Kinder, wie wir Geschlechtsverkehr hatten, nämlich zweimal. Mhm. Und das ist dann wirklich lustig, wie er da so einem, zu einem Monolog kommt und eigentlich beginnt über fast die freie Liebe und die Möglichkeiten, die ihre Religion bietet, zu philosophieren.
Was er alles tun könnte, nicht? Ja. Genau, immer in der Möglichkeitsform.
Und die Frau interessiert das sehr und lustigerweise ist alles, wie es präsentiert wird, wie es gesprochen wird, wie die Umgebung aussieht, ist eigentlich das Gegenteil von dem. Und diese Brüche, das sind eigentlich, das ist eigentlich genau das, was es ausmacht.
Was ich ansprechen möchte, ist zuerst mal die Vielschichtigkeit. Also da, es gibt wahnsinnig viele Gags auf ganz verschiedenen Ebenen pro Sketch. Kriegt man das alles mit oder ist das jetzt einfach zu dicht? Oder kann man sich aussuchen, auf welcher Ebene man mitsegeln will?
Ich meine, also wir werden sicher einiges als Nicht-MuttersprachlerInnen werden wir einiges verpassen. Wir werden auch einiges verpassen, weil sozusagen spezifisch britische Anspielungen wahrscheinlich bei uns durchfallen. Aber das macht nichts. Es bleibt immer noch sehr viel übrig, an dem man sich amüsieren kann. Und ich, schon ein Stilmittel, das ja auch, also neben den Dingen, die du erwähnt hast, auch Sprachwitz und so weiter, eine Sache ist ja auch einfach die Drastik. Nicht? Mhm. Und eine der wahrscheinlich auch klassischen Szenen ist eben das mit der Spende der Leber.
Nicht? Die Organspende, die eigentlich gar keine ist, sondern
Live Organ Transplants, genau.
Also es wird live.
Mit der Pointe, dass eben diese Leberspende am lebendigen Leib vollzogen wird. Genau. Mhm.
Aber Patientin, Patient muss zuerst tot sein, aber man bringt sie dabei um, indem man ihm die Leber entnimmt.
Genau, und auch da gibt es ein ganz tolles Lied dann eben, wo dann eben die Unendlichkeit des Universums und die Zufälligkeit, dass es eben so etwas wie einen bewohnten Planeten gibt, breit ausgebreitet wird, um dann die Partnerin des bereits auf diesem Weg verstorbenen Organspendewilligen und dann eben nicht mehr so willigen, dann davon überzeugt wird, dass auch sie ihre Leber doch eigentlich spenden sollte.
Das hast du jetzt sehr kompetent verkauft, muss ich sagen. Den ganzen
Inhalt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, diese Truppe hat sich überlegt, wo können wir noch eins draufsetzen? Also was ist alles heilig und wie können wir es durch den Kakao ziehen oder wie können wir es umkehren, so dass bestimmt das nicht mehr heilig ist?
Ja, genau. Und es ist ja, also es gibt dann auch so, also der gute Geschmack wird wirklich typiert, weil gewisse Dinge dann einfach auch bis in den Exzess getrieben werden, also die Kotzszene, nicht?
Die ist einfach,
und dann bricht er nochmal. Man kann nicht von Brechen reden, er kotzt noch einmal und es wird noch ein neuer Eimer gebracht und die Putzfrau wird auch angekotzt und der Kellner wird auch angekotzt und so weiter.
Das ist die Stufe 6 des Lebens.
Richtig,
die genau. Herbsttage des Lebens.
Genau, die Herbsttage des Lebens. Genau, es endet ja dann auch. Und wir wissen es nicht, aber es dürfte doch enden mit dem Tod des
der sich jetzt ausgekotzt hat bis zum Schluss.
Und dort fragt man sich dann ja automatisch auch wieder, um was geht's denn da? Also ist das so der Exzess als möglicher Sinn des Lebens, egal
die Völlerei,
in welchem Bereich? Und in diesem Fall wäre es eben die extreme Zuwendung zum guten Essen. Es ist ja sehr ein edles Lokal, muss man vielleicht dazu auch sagen. Und interessanterweise habe ich in meiner Erinnerung, ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass er am Schluss platzt. Und vorher das habe ich nicht komplett ausgeblendet.
Ja, genau.
Aber es ist wirklich eklig und ich konnte fast nicht hinschauen. Interessant schien mir aber die Szene, die nachher kommt. Es gibt dann so wie eine zweite Szene, die dann zeigt, wie die Putzfrau das Aufwischen ist. Und der Kellner hat sich schon eine Zigarette angesteckt und stellt eben so diese Frage. Er fragt sich manchmal schon, wozu er das mache und so. Und die Putzfrau, da stellt sich dann raus, dass die offenbar schon in ganz vielen Orten gearbeitet hat, unter anderem im Prado, im British Museum, Académie Française und so weiter und so fort. Und sie hat vor allem auch alle Bücher gelesen, um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Aber Hat sie nicht getan.
Ja, was
deshalb
hat sie
ist sie dort und putzt.
Sie hat schlechte Augen und Arthritis.
Genau.
Das hat sie davongetragen aus der Académie Française und aus dem Prado.
Genau.
Und das finde ich auch wieder schön. Das wäre dann der andere Ansatz. Okay, ich lese mal all diese gescheiten Theorien und Philosophien und vielleicht gibt mir das eine Antwort auf diese Frage. Und sie sagt, nee, ich putze da mal weiter.
Aber eben alle kriegen ihr Fett weg. Schlicht alle.
Genau, und diese Putzfrau, die eigentlich dann eine sehr positive Figur ist, weil sie auch so eine Kontrastfigur ist, dann zu dem Herrn, der schließlich eben dieser Völlerei erliegt und explodiert, die verwandelt sich auch nochmal komplett, weil sie dann einen zutiefst antisemitischen Spruch
Wird dann zur Rassistin. Genau.
Sie wird dann zur Rassistin und damit ist auch diese Figur wieder als Kandidatin für toll, jetzt wird was Tiefes gesagt, ist sie dann auch wieder raus. Nicht?
Und der Gaston versucht noch in die Bresche zu springen und lockt das Publikum raus zu seinem Geburtshaus und erklärt dann, dass ihm seine Mutter gesagt hat, dass es im Leben darum geht, etwas Sinnvolles zu tun und die Leute glücklich zu machen. Und dann hört es auf. Und dann findet er, dass das wahrscheinlich nicht reicht und lässt das Publikum stehen.
Genau, und das ist auch etwas, was filmtechnisch, finde ich, wieder ganz toll gemacht wird, weil Gaston lädt die Kamera mit uns ein, eben ihm zu folgen. Und das ist ewig lang. Nicht? Man begibt sich dann aus der Stadt hinaus bis zu diesem Geburtshaus. Und dann, die Erwartung ist unermesslich. Und dann sagt er diese ganz einfachen Sätze seiner Mutter, und merkt dann irgendwie, trägt das nicht, genügt das nicht oder antizipiert, dass uns das nicht genügt und dann schickt er uns weg. Das finde ich schon auch, also das Finale, das müssen wir schon auch nochmal nacherzählen, weil da ja nochmal explizit auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geantwortet wird, sozusagen in so einer Talkshow-Situation, dann eine Figur, die wir schon kennen von der Mitte des Films, der sozusagen auch zelebriert wird als herausgehobener Moment sozusagen. Und dann kommt dieses Finale und dann wird eben so kurz salopp, bringt Brigitte dann kurz ein Kuvert mit dem Sinn des Lebens. Und dann sind das so Alltagstrivialitäten, sei nett zu deinen Nachbarn.
Geh
mal spazieren ab und zu und so weiter. Und damit ist es dann auch, wird die Fragestellung nochmal sozusagen ad absurdum geführt.
Aber so doof ist es ja eigentlich gar nicht, weil wir suchen ja immer so nach den höheren Zielen, nach den höheren Zwecken, nach der edlen Sinnhaftigkeit und eigentlich ist ja dann der Kern der Sache die, dass es die einfachen Dinge sind und dass es auch keine Formel gibt, die für alle gültig sind. Also wenn man wirklich versucht, da jetzt doch was rauszugreifen, würde ich sagen, das ist die Message.
Genau, aber die wird auf der filmischen Ebene, wird diese Botschaft völlig verheizt, also weil dann diese Moderatorin ganz nachlässig mit diesen Antworten umgeht. Ach, diese Trivialitäten, das wissen wir doch eh alle sozusagen. Und man kann dann sozusagen die Lesart wählen, die du jetzt gewählt hast und sagst, ja, aber das ist gerade das Tiefe, was wir wollen hier immer was ganz Besonderes hören, so, jetzt der Sinn des Lebens, aber hey.
Aber es wäre dann auch typisch für Monty Python, dass sie auch das, wenn sie diese Message hätten und diese uns rüberbringen wollen, das natürlich auch noch veräppeln gleichzeitig, oder?
Das tun sie auch. Sie kommt dann noch nachher, nachdem sie dieses Kuvert sozusagen runtergelesen hat, bringt sie noch ein paar vulgäre Sprüche, weil sie sagt, das Volk will ja sowieso nur solche Dinge sehen. Und wenn ich das jetzt nicht sage, dann schalten die aus, oder? Und das ist wieder der Bruch, der eigentlich wie konsistent durch die ganze Geschichte hindurchgeht. Immer wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt man der Sache auf die Spur, dann wird man rauskatapultiert.
Funktioniert denn das eigentlich jetzt noch? Also wir sind jetzt doch mit einem Abstand von fast 40 Jahren, haben wir diesen Film aus dem Jahr 1983 wieder geschaut. Also wir sind doch recht weit davon entfernt und inzwischen haben sich auch verschiedene Blickwinkel auch gewandelt auf Dinge. Wir verhalten uns hoffentlich ein bisschen anders zueinander. Haben wir das Gefühl wenigstens? Oder wenigstens sind die Regeln andere? Es gibt inzwischen etwas, das Political Correctness heißt. Ja, was habt ihr das Gefühl? Könnte man so einen Film heute noch drehen?
Auf keinen Fall. Ich denke, ich habe mal so ein Interview gelesen, ich glaube, es war mit Gilliam. Der hat so gesagt, dass dass irgendwie das heute undenkbar wäre, diesen Humor sozusagen, den man sofort verteidigen muss, auf die Leinwand zu bringen. Und zwar, weil sofort jemand empört ist. Und ich glaube, sie hatten auch solche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, der Film, der durfte in Amerika nicht ausgestrahlt werden, weil er blasphemisch ist und so weiter. Also es war ja schon damals gar nicht so einfach. Aber er hat gemeint, es sei schlimmer geworden. Hm. Ich würde auch denken, es ist schon auch ein Kind seiner Zeit.
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und es ist schwer vorstellbar, eben weil vermutlich kein Film dieser Art gemacht würde, ob er in ähnlicher Weise ein Erfolg wäre heute. Weil damals war es offensichtlich ein Erfolg. Ich glaube, er kann auch irgendeine
eine
Auszeichnung bekommen.
Das war, glaube ich, ein Publikumspreis.
Ja, oder Publikumspreis oder so. Also es, und auch nicht so schlecht besucht und so weiter.
Aber jetzt von euch aus gesehen, ja, fehlt denn sowas heutzutage? Also dass man auch diese Art von Humor, die natürlich irgendwie, Humor zielt ja ganz häufig auf andere Leute ab, die vielleicht nicht auf der Höhe sind, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, fehlt das denn heutzutage?
Humor beschäftigt sich ja meistens mit gesellschaftlichen Phänomenen und die sind nun mal andere als damals. Und ich würde jetzt auch gerade sagen, es gibt viele Dinge, also schon nur jetzt, wie die Frauen da dargestellt werden. Entweder sind es Männer in Frauenkleider, die irgendwelche alten, schrulligen Frauentypen repräsentieren oder dann so dumme Blondchens, die irgendwie auch einfach eigentlich meistens gar keine Stimme haben, sondern nur irgendwie so als Staffagen benutzt werden. Also ich glaube, das geht heute überhaupt nicht mehr. Und wahrscheinlich würden sie sich heute wieder lustig machen über diese Debatten, die zurzeit geführt werden, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise.
Also ich habe John Cleese mal einen öffentlichen Auftritt gesehen vor ein paar Jahren, also ganz wenigen Jahren. Und er fand es erschreckend, welchen Weg das genommen hat mit der Political Correctness und hat uns dann sofort ein Dutzend Witze erzählt über alle möglichen europäischen Völker, inklusive seines eigenen, und hat gesagt, er liebe diese Völker alle, aber er dürfte doch trotzdem einen Witz machen darüber. Wobei, dieses geht ja entschieden darüber hinaus, dass man sich über Stereotypen lustig macht. Das ist ja eigentlich viel weitergehende Satire auf alles, was menschlich ist.
Ja, eben, ich würde auch sagen, ich glaube, mir fällt es schwer, das jetzt gescheit auf diese zeitgenössischen Debatten zu vollziehen, aber weil es immer derart überdreht wird, also auch eine Episode, die auch sehr toll ist, die auch sehr lang ausgespielt wird, ist ja die Darstellung der britischen Kolonialkriege, wo man dann diese sehr distinguierten Colonels hat und so weiter und dann die mysteriöse Suche nach einem abgebissenen Bein und das kippt dann sehr ins Absurde, aber da auch das eben, es ist so derart überzeichnet, dass es mir auch irgendwie kurios schien, dann da sozusagen jetzt politische Kritik zu üben an diesen Szenarien.
Es ist ja auch immer selbstironisch und ich glaube, weil sie alles gleichzeitig aufs Korn nehmen, hat man nicht das Gefühl, das sind Rassisten oder die verachten Frauen oder irgendwie sowas, weil es ist erstens mal, wie du gesagt hast, alles extrem überdreht und es ist es greift alles an, eben alles, was irgendwie heilig sein könnte. Und ich glaube, das macht vielleicht auch den Unterschied.
Interessant ist ja genau bei diesem Sketch mit dem Zulu-Krieg, dass die britischen Offiziere, von denen einer ein Bein abgebissen kriegt, das sind ja typische Spezimen der britischen Oberschicht. Und das muss man sagen, das ist natürlich dann sehr britisch, oder? Da greifen sie wirklich ihr eigenes Territorium an. Weil wie der eine das erlebt, am Anfang tut er so, als wäre überhaupt nichts passiert, es wäre eine große Insekte so gewesen.
Understatement.
Total, ja. Total. Und die stiff upper lip, oder? Es wird nicht gelacht und es wird auch nicht geweint.
A tiger in Africa.
A tiger in Africa, genau. Und es war dann am Schluss war es dann doch ein Tiger, aber es stellt sich dann heraus, dass es dann zwei Menschen im Tigerkostüm waren. Oder? Genau. Also vielleicht ist das tatsächlich wahr, auch was Patricia sagt, dass es halt irgendwie alle gleichzeitig irgendwie mit sehr viel Ironie begossen werden. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist ja mehr, also es ist eine Gewaltdusche, das ist nicht sanfte Ironie. Und es geht ja auch vom Slapstick bis zu ganz hinterhältigen Witzen, oder? Das ist ja auch dann noch ein Teil der ganzen Attraktivität. Jetzt, was mir noch in den Sinn gekommen ist, vielleicht hätten sie heutzutage ein oder zwei feste weibliche Mitglieder, Monty Python? Mhm. Könnte man sich noch vorstellen.
Ich glaube, sie hatten schon...
also ich weiß, John Cleese's Frau wurde dann
die
öfters
mal... Die wurde regelmäßig ist aufgetreten, aber ich glaube, es gab keine permanenten Mitglieder.
Nein, es gab einfach so sozusagen eine zweite Reihe von, die in den Filmen dann immer wieder aufgetreten sind. Aber ich denke, also ein Teil der Handschrift sozusagen ist ja auch die Travestie, also das ist, dass dann eben also auch einzelne Mitglieder von Monty Python eben sozusagen Crossdressing
oder alle, ich liebe
haben.
Diese Oms,
wahrscheinlich
die als Gang
alle.
Unterwegs waren.
Ja, genau, stimmt.
Also, also auch die Dings, auch die älteren Buchhalter, die plötzlich irgendwie die Finanzwelt des Westens irgendwie zum Untergang bringen, das ist doch auch ganz toll, der Vorfilm.
Richtig, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Richtig. Ja. Das Ganze beginnt ja eben mit einem sehr langen Vorfilm, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, sowas, der dann auch nachher nochmal aufgenommen wird. Und das ist auch sehr toll, einfach weil da auch sozusagen sehr zugespitzt die Logik der Finanzwelt, eine ehrenwerte alte britische Firma wird von einer nicht so ehrenwerten, ganz großen the Very Big Company from America oder sowas übernommen. Und diese alte Generation wehrt sich dann schließlich und schmeißt die jungen Adrettenmanager raus. Und dann kommt eben diese grandiose Szene, dass dann die Belegschaft der alten, der guten alten britischen Buchhalter dann zu Seeräubern werden und mit dieser modernen Finanzwelt und diesen ganzen mit dem Geldhandel dann eben aufräumt, handfest.
Also ihr eigenes Geschäftsgebäude wird ja quasi zum Piratenschiff.
Genau.
Das dann quasi so ein Ersatz Wall Street dann übernimmt.
Wenn sie nicht scheitern würden an einem fatalen...
Genau.
Aber der Bruch ist auch ganz schön, weil die Erde nicht rund ist.
Genau.
Stürzen die dann.
Doch nicht, dass unser Weltbild doch als falsch erweist.
Nun ist das ja ein Film, der auch in Insiderkreisen von Monty Python Fans ein bisschen so umstritten ist. Die einen sagen, der beste Film von Monty Python, darüber wollen wir gar nicht so reden. Die anderen sagen, es ist einfach der Anfang vom Ende und es ist ein bisschen zusammengestoppelt und irgendwie so Episoden aneinandergereiht. Und sie selbst haben in Interviews auch gesagt, sie hätten dieses Thema nur gewählt, weil man darunter ganz viele Sachen subsumieren kann. Ja, was ist denn für euch der Eindruck, der geblieben ist jetzt?
Ja, ich meine, wenn man sich mal entschieden hat, dass man einen Film dieser Art dreht, dann kann es wahrscheinlich, wenn die Leute das tun, nicht wirklich anders rauskommen als so. Also,
Also ich, als der Vorschlag kam, über diesen Film zu sprechen, habe ich zuerst auch gedacht, aber es ist doch nicht der Beste. Und aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist ein Film, bei dem es sich eben lohnt, den mehrmals zu schauen, weil es eben plötzlich wie andere Stränge gibt, die man verbinden kann. Und also ich muss sagen, es gibt eklige Szenen, die ich immer noch eigentlich nicht mag und wo ich wegschauen muss. Aber trotzdem finde ich sehenswerter geworden durchs Wiederschauen.
Mhm. Erstaunlich nämlich, oder? Wenn man sich, also jetzt ich habe ihn damals auch gesehen, irgendwie wie er rausgekommen ist, dann lange nicht mehr, dann mal wieder und dann sicher 20 Jahre nicht mehr. Und dann liest man so ein bisschen, was darüber geschrieben wurde und denkt irgendwie, das ist irgendwie ganz unzusammenhängend. Aber es stimmt gar nicht. Es ist nämlich sehr kunstvoll auch verbunden, dass manchmal hat man das Gefühl, die eigentlichen Monty Python Flying Circus, diese Comedy-Shows im Fernsehen, die waren dann viel radikaler mit Übergängen. Jedes Mal, wenn sie nicht weiter wussten, explodierte etwas.
Now
it's something completely different. Und das fehlt ja hier komplett. Die Übergänge sind ja alle eigentlich erklärt, auch wenn sie recht radikal sind zum Teil.
Es gibt wieder Aufnahmen von bestimmten Szenen, auch eben diese TV-Formate, die eingespielt werden. Die Fische kommen mehrfach zur Sprache. Genau, auch der Vorfilm wird ja im Hauptfilm sozusagen nochmal eben wieder aufgenommen.
Und es wird dann plötzlich bekannt, dass das gar kein Vorfilm war, nämlich dass der irgendwie auch dazugehört hat. Das ist ja auch ein typisches Monty Python-Motiv, dass man irgendwie falsche Anfänge, falsche Enden kriegt und so weiter und so fort.
Aber ich glaube, es war nicht so, dass die von Anfang an das so geplant hatten. Also was ich gelesen hatte, da war es schon so, dass es sollte sogar eine Animation sein und es ist viel länger geworden, musste gekürzt werden. Und der Plan war, glaube ich, ursprünglich, dass das schon miteinander verwoben werden sollte. Und weil sie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, haben sie es einfach als Vorfilm ganz zu Beginn eingespielt. Und ich glaube, so haben die auch oft gearbeitet. Es war eben nicht so, dass man wie heute, zuerst muss dann ein Konzept sein, das abgesegnet wird. Und das haben sie auch betont, dass sie, die hatten Narrenfreiheit und die konnten irgendwie, die konnten einen Titel hinschreiben. Oder einmal war es, glaube ich, nur ein Gedicht. Und die BBC hatte da wohl sehr viel Vertrauen in diese Truppe. Und sie hatten auch einige Sponsoren, die das unterstützt haben, weil, also so Fans. Ich glaube, da liegt vielleicht auch eine Qualität, dass eben vieles nicht komplett durchdacht war, sondern im Machen sich entwickelt hat.
Also nicht alles auf dem Reißbrett. Aber wollen wir sagen, man müsste ihn eigentlich wiederentdecken, man müsste ihn auch heute schauen.
Also ehrlich gesagt, ich war fast etwas enttäuscht, dass meine Erinnerung noch so genau war. Mhm. Sozusagen, ich hätte mir gewünscht, einen anderen Film zu sehen, also der irgendwie weiter weg ist und der sich nochmal als anders erweist. Es gibt einfach diese tollen Highlights, die sind nach wie vor toll. Aber eben, es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert und genau. Also für mich auch nochmal ein Statement zur Frage, ist jetzt das der beste Film oder ist es nicht der beste Film, aber ich finde es ein absolut sehenswerter Film, aber es ist auch ein reichlich kurioses Ding eben. Und
es hat auch Längen, wenn wir ehrlich sind. Also diese Sing-Einlagen, diese trashigen Late-Night-Shows,
die Revuen, ja,
die muss man schon auch ein bisschen durchleiden, finde ich.
Die sind für mich ganz cool. Gehören für mich zu den Höhepunkten.
Ja, gut, eben, also wir müssen natürlich auch sagen, nicht nur wegen Political Correctness oder anderen gesellschaftlichen Verhältnissen heutzutage, es gibt natürlich auch unser Sehvermögen quasi, unsere Bildung, was Filme angeht, ist natürlich eine ganz andere. 40 Jahre später wird viel schneller geschnitten. Die Szenen werden viel kürzer abgehalten. Also das merkt man ja alles, wenn man dies anschaut. Also für mich, muss ich sagen, waren ein paar von den Highlights überhaupt nicht mehr präsent, muss ich sagen. Also es war wie eine Wiederentdeckung von Sachen. Ach ja, das war ja auch noch und irgendwie. Und das war eigentlich schon noch recht cool. Und ich fand lustigerweise die Sachen, die ich wiederentdecken konnte, viel lustiger als die, an die ich mich erinnert habe. Zum Beispiel der kotzende Herr Creosote war jetzt etwas, glaube ich, wegen Shock Value, das einfach geblieben ist. Aber ansonsten, und für dich, Patricia, wie war es eigentlich das Wiedersehen? Also hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Ja, also es hat sich gelohnt, aber ich glaube, ich würde dabei bleiben, dass es nicht mein Liebling ist.
Okay, und was der Liebling ist, das würden wir ein anderes Mal verraten.
Ja.
Gut. The Meaning of Life, der Sinn des Lebens von Monty Python. Ein Film von 1983, den wir zusammen wieder angeschaut haben, und zwar mit Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, und Andreas Mautz, Germanist und Theologe. Mein Name ist Erik Fakon.